Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg, heute mit Konrad Spremberg. Stimmzettel einwerfen bis weit nach 18 Uhr, viel zu lange Schlange stehen, dann auch noch falsche Wahlzettel bekommen, alles Pannen gewesen bei den Wahlen in Berlin vor einem Jahr. Das alles ist gravierend, sagt jetzt auch das oberste Gericht des Landes Berlin. Das Landesverfassungsgericht hat sich heute zum ersten Mal mit den zahlreichen Einsprüchen gegen die Abgeordnetenhauswahl befasst und kam zu einem eindeutigen Zwischenergebnis. Aus Berlin berichtet Landespolitikreporter Thorsten Gabriel.
Im juristischen Sinne war es noch keine Entscheidung, aber im umgangssprachlichen Sinne doch das, was man ein vernichtendes Urteil nennen könnte.
Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin hat in einer ersten vorläufigen Einschätzung kundgetan, dass es dazu neigt, die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen vom September 2021 für ungültig zu erklären.
Die Sprecherin des Berliner Verfassungsgerichts, Lisa Jani, fasst zusammen, was Gerichtspräsidentin Lüdgera Selting wenige Minuten zuvor im Saal verkündet hatte.
Der Verfassungsgerichtshof geht nach vorläufiger Einschätzung davon aus, dass nur die Spitze des Eisberges hier tatsächlich dokumentiert wurde an Wahlfehlern und dass tatsächlich noch viel mehr Wahlfehler sich ereignet haben, die aber in den Wahlniederschriften gar nicht festgehalten wurden.
Wahlfehler haben sich laut Gericht auch schon in einer mangelhaften Vorbereitung gezeigt. Berlin sei derart schlecht auf den Wahltag vorbereitet gewesen, dass das Gelingen der Wahl schon im Vorhinein in Frage stand. Nur eine komplette Neuwahl könne nach derzeitiger Lage einen verfassungskonformen Zustand herbeiführen. Für die oppositionelle CDU ließ der Vortrag der Gerichtspräsidentin nichts zu wünschen übrig. Der Generalsekretär der Berliner CDU, Stefan Evers.
Der Respekt vor dem Gericht gebietet es, dass wir das endgültige Urteil, den endgültigen Beschluss abwarten. Aber womit wir nicht abwarten dürfen, ist die Vorbereitung einer möglichen Neuwahl. Dabei ist schon viel zu viel Zeit verspielt worden. Und womit wir auch nicht warten sollten, ist endlich Konsequenzen zu ziehen. Konsequenzen aus dem politischen Versagen des Wahldesasters vor einem Jahr. Der verantwortliche Senator ist nach wie vor im Amt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nach diesem Tag so bleibt.
Der verantwortliche Senator heißt Andreas Geisel, SPD, war vor der Wahl Innensenator und ist mittlerweile aber fürs Stadtentwicklungsressort zuständig. Auch die FDP fordert nun dessen Rücktritt, ebenso wie die AfD. Deren Vorsitzende Christine Brinker, die auch vom Verfassungsgericht angehört wurde, sagte:
Es ist natürlich eine unglaubliche Klatsche, kann man sagen, für den Berliner Senat unter SPD-Führung. Anders kann man es nicht sagen, denn gerade die Senatsinnenverwaltung hat ja immer jegliche Verantwortung von sich gewiesen. Und das hat das Gericht ja heute deutlich anders bewertet.
Für den Senat nahm Innenstaatssekretär Thorsten Ackmann vor Gericht Stellung. Er zog die Schlussfolgerung des Gerichts in Zweifel, wonach es deutlich mehr Wahlfehler gegeben habe als dokumentiert. Zweifellos aber sei es zu Unregelmäßigkeiten gekommen, räumte er auch am Rande der Verhandlung ein.
Diese Unregelmäßigkeiten, die Bilder haben wir alle noch im Kopf, hat natürlich bei den Berlinerinnen und Berlinern dazu geführt, dass das Vertrauen in die Wahlen beeinträchtigt worden ist, zu Recht. Das darf sich daher nicht wiederholen und ich kann hier heute für den Senat sagen, das wird sich auch nicht wiederholen.
Wann das Gericht eine endgültige Entscheidung trifft, ist offen. 3 Monate hat es dazu Zeit. Sollte es bei seiner Haltung bleiben, müssten binnen weiterer 90 Tage Neuwahlen stattfinden.
Es sieht immer mehr nach Neuwahlen aus in Berlin. Thorsten Gabriel war das. Wenn die Energiepreise jetzt schon schwer zu bezahlen sind, was ist dann, wenn Leute auch noch ihre Jobs verlieren? Dass wegen der Energiekrise Arbeitsplätze verloren gehen werden, damit rechnen inzwischen 9 von 10 Brandenburgerinnen und Brandenburgern. Das ist ein Ergebnis vom neuen Brandenburg-Trend von Infratest DIMAP im Auftrag von rbb24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg. Mehr Ergebnisse der Befragung hat Landespolitikreporter Thorsten Südow.
46% der befragten Brandenburgerinnen und Brandenburger rechnen damit, im kommenden Winter ihre Energierechnungen nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten bezahlen zu können. Bei denen, die ein monatliches Nettoeinkommen unter 1.500 Euro haben, ist der Anteil derer, die Befürchtungen haben, mit 61% besonders hoch. 4 von 10 Befragten rechnen damit, dass es bei ihnen zu Hause zu Ausfällen in der Strom- und Gasversorgung kommt. Unter den Anhängern der AfD und abgeschwächt der Linken sind die Befürchtungen über Arbeitsplatzverlust, nicht bezahlbare Energierechnungen sowie Strom- und Gasausfälle besonders hoch. Anhänger von Bündnis 90 Die Grünen sind in diesen Fragen am zuversichtlichsten. Angesichts der steigenden Strom- und Gaspreise wollen 3/4 der Brandenburgerinnen und Brandenburger laut Infratest DIMAP weniger Strom verbrauchen. 62% geben an, weniger heizen zu wollen und 21% planen, neue Geräte mit geringerem Energieverbrauch gegen alte Geräte zu tauschen. Die Besorgnis der Brandenburger vor den Folgen steigender Energiekosten und das aktuelle Agieren der Landespolitik wirken sich offenbar auf die Wahlabsichten aus. Wenn am Sonntag Landtagswahl in Brandenburg wäre, müsste die SPD deutliche Verluste von 6 Punkten hinnehmen und käme nur noch auf 24% der Stimmen. Gleich stark mit 24% wäre die AfD, die gegenüber dem Brandenburg-Trend im April um 5 Prozentpunkte zulegt. Das ist der höchste Wert, der jemals in Brandenburg für die AfD ermittelt worden ist. Drittstärkste Kraft mit 18% ist laut Infratest DIMAP die in Brandenburg mitregierende CDU. Der dritte Koalitionspartner Bündnis 90 Die Grünen liegt um 1 Punkt auf 11% zu. Die oppositionelle Linke verbessert sich auf 9% und BVB Freie Wähler verbucht 4%. Damit halten SPD, CDU und Bündnis 90 Die Grünen die absolute Mehrheit im Landtag. Aber mit 55% ist der Anteil, der mit der Arbeit der Landesregierung weniger oder gar nicht zufrieden ist, so hoch wie zuletzt vor 18 Jahren.
Brandenburg-Reporter Thorsten Südow, das sind aktuelle Ergebnisse des neuen Brandenburg-Trends. Es war ein Hilferuf heute auf der Straße in Berlin. Ein Ruf nach kleineren Schulklassen, besseren Arbeitsbedingungen. Knapp 3.500 angestellte Lehrerinnen und Lehrer und außerdem Schulpsychologen haben dafür heute in Berlin protestiert. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die GEW, hatte zum Warnstreik aufgerufen. RBB24-Inforadio-Reporter Markus Latton war vor dem Roten Rathaus mit dabei.
Sie haben sich rote Streikwesten übergestreift, schwenken Fahnen der Gewerkschaft GEW. Auf selbstbemalten Pappschildern stehen Sprüche wie mehr Lehrer im Burnout, noch weniger in der Schule. Die Überlastung vieler Lehrkräfte hat nach Ansicht vieler hier vor allem einen Grund. Die Klassen sind zu groß. Auch André Urth, Lehrer an einer integrierten Sekundarschule in Weißensee, ist damit täglich konfrontiert.
Sie können sich vorstellen, die Klassen werden immer voller, die Schulplätze werden immer weniger. Der Senat kommt nicht dahinter, die Schulen zu sanieren. Und teilweise sind Gymnasien mit 34 Schülern vollgestopft und das ist teilweise gar nicht mehr zu handeln. Also ich unterrichte 2 naturwissenschaftliche Fächer. Können sich mal ausrechnen, mit 34 Leuten zu experimentieren, geht einfach nicht mehr.
André Urth sagt, er wisse, dass die GEW-Forderung nach kleineren Klassen mit weniger als 22 Schülern schwierig umzusetzen ist. Dafür bräuchte es mehr Lehrpersonal und das fehlt in Berlin in allen Bereichen. Nachwuchs gibt es zu wenig. Daher gehe es bei der Demonstration vor allem darum, ein Zeichen zu setzen. Die Kreuzberger Lehrerin und Personalrätin Birgit Jenicke.
Also die kleineren Klassen jetzt zu fordern, ist im Prinzip ein Ansatz, da Bewegung hineinzubringen, über Arbeitszeit an der Schule nachzudenken.
Rechtlich ist die Forderung schwer umzusetzen. Kleinere Klassen in einem Tarifvertrag festzulegen, sei nicht möglich, argumentiert der Berliner Finanzsenator Daniel Wiesener. Dafür benötige man die Zustimmung der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder. Die Kreuzberger Lehrerin Birgit Jenicke widerspricht dem Senator mit Verweis auf die Hauptstadtzulage. Das sind Sonderzahlungen, die einige Beamte und öffentliche Angestellte in Berlin seit 2020 erhalten.
Also sie haben sich ja auch getraut, eine Hauptstadtzulage zu zahlen und haben davon von der Tarifgemeinschaft der Deutschen Länder ebenfalls eins auf den Deckel gekriegt. Da ist es jetzt nicht zu verstehen, warum er sich jetzt hier nicht zu einem Gespräch traut.
Der Finanzsenator jedoch bleibt bei seinem Argument. Krankheit und Lehrermangel sind oft Gründe für Unterrichtsausfall an Berliner Schulen. Heute sorgte zusätzlich der GEW-Streik der angestellten Lehrkräfte für zusätzliche Freistunden.
Bei dem Warnstreik heute vom Roten Rathaus in Berlin war RBB24-Inforadio-Reporter Markus Latton dabei. Gute Schule machen kostet also offensichtlich Geld. Und Geld ist es, was die beste deutsche Schule heute überreicht bekommen hat. 100.000 Euro beim Deutschen Schulpreis. Das Geld ging nicht zu uns in die Region, aber eine Berliner Schule war dann doch noch dabei, berichtet unsere Reporterin Ann-Christine Schenten. Und den Hauptpreis hat die Bundesbildungsministerin überreicht.
Der Hauptpreisträger des Deutschen Schulpreises ist das regionale berufliche Bildungszentrum Müritz.
Zum zweiten Mal gewinnt damit eine berufliche Schule den Deutschen Schulpreis. Am Bildungszentrum Müritz in Mecklenburg-Vorpommern können die Schülerinnen und Schüler aus 26 Berufen wählen. Vom Schreiner über die Metzgerin bis zum Mediengestalter. Außerdem gibt es ein Fachgymnasium. Die Schule ist groß. Knapp 1.400 Schülerinnen und Schüler lernen hier. Den Preis hat Schülerin Mira Wahl entgegengenommen und erklärt, was die Schule so besonders macht.
Bei uns ist es so, dass wir wirklich Schüler haben, die sind 15 Jahre alt. Und andere sind aber auch schon 53, weil sie beispielsweise eine Umschulung machen, von dem man sich auch gegenseitig was abgucken kann.
100.000 Euro erhält die Schule aus Waren an der Müritz und das soll nicht für Technik ausgegeben werden, sagt der stellvertretende Schulleiter Oliver Kracht.
Sondern wir werden sehen und uns umhören, welche Projektideen von den Schülern, von den Kollegen kommen und versuchen, diese dann mit externen Partnern umzusetzen, die häufig dann, wenn sie sehr gut sind, auch Geld kosten.
Geld ging heute auch an 4 weitere Schulen. Dieses Jahr wurden die Preise unter dem Motto Unterricht besser machen von einer 50-köpfigen Jury vergeben. Mit jeweils 30.000 Euro wurden das Placida Fiel Berufskolleg im nordrhein-westfälischen Menden, die Deutsche Europäische Schule in Singapur, die Havelmüller Grundschule in Berlin-Tegel und die IGS Buchholz im niedersächsischen Buchholz ausgezeichnet. Für Schülerin Lotta Alvers war es wichtig, dass nicht nur Gymnasien ausgezeichnet werden.
Man wird immer sehr hoch angesehen, wenn man sagt, oh, ich bin auf dem Gymnasium. Und wir sind eben eine Gesamtschule, was vielleicht noch nicht den ganzen Ruf hat, den es haben sollte. Weil ich finde immer noch, dass das Konzept einer Gesamtschule, gerade wie bei uns einer IGS, also integrierten Gesamtschule, einfach ein viel besseres Konzept ist. Weil verschiedene Leute, die eben zum Beispiel eben etwas besser in der Schule sind, andere wiederum nicht, dass die zusammenarbeiten können und sich gegenseitig helfen können.
Die Havelmüller Grundschule in Berlin-Tegel bekam als einzige Grundschule einen Preis. An der Schule soll besonders Wert darauf gelegt werden, dass alle die gleichen Chancen haben. Schüler Jakob war das Thema Inklusion beim Schulpreis besonders wichtig.
Zum Beispiel mein kleiner Bruder, der hat das Down-Syndrom, dass da alle gleiche Chancen haben und behandelt werden. Wir haben Projektzeit, fächerübergreifend und dass auch Klassen, erste, zweite, dritte zusammen in einer Reihe sind.
Beworben hatten sich über 2000 Schulen. Nominiert wurden insgesamt 81. An vielen Schulen fällt auf, hier wird viel Wert auf Selbstständigkeit und Digitalisierung gelegt. Die Gewinnerschulen bieten Besonderes, was längst nicht überall möglich ist. Sie sollen aber auch Vorbilder sein und ihre Ideen an andere Schulen weitertragen. Der Deutsche Schulpreis geht in diesem Jahr jedenfalls nach Mecklenburg-Vorpommern.
Und ein anderer Preis ging auch nach Berlin beim Deutschen Schulpreis, von dem Ann-Christine Schenten berichtet. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.